HR Info Wirtschaft.
Mit Daniel Bauer. Und heute geht's um die schönste Nebensache der Welt. Filme gucken. Das haben viele von uns in der Corona-Zeit sicher ausgiebig gemacht. Nur halt nicht im Kino, sondern zu Hause auf der Couch. Ist zugegebenermaßen bequemer und Bier und Popcorn aus dem Supermarkt sind auch günstiger. Für die Filmproduktionsfirmen und besonders natürlich die Kinos ist das aber weniger gut. Und auch wenn die Kinos jetzt langsam wieder aufmachen, Corona hat die Filmwelt wahrscheinlich für immer verändert. Aber nochmal kurz zurück zur schönsten Nebensache der Welt. Es gibt da eine Szene im Klassiker Die Reifeprüfung. Der junge Dustin Hoffman ist mit Anne Bancroft im Hotelzimmer und hat plötzlich ein bisschen Angst vor einer Affäre mit Mrs. Robinson. Immerhin die Frau des Geschäftspartners seines Vaters. Aber er hat zum Glück einen Alternativvorschlag.
Hast du Angst vor mir?
Ach, Sie begreifen ja nicht, worum es geht. Es geht doch... Könnten wir vielleicht nicht was anderes zusammentun? Mrs. Robinson, gehen Sie doch mit mir ins Kino.
Tja, damals 1967 war das vielleicht noch eine naheliegende Alternative. Heute würde Miss Robinson wahrscheinlich einfach sagen, nix gibt's, wir bleiben hier im Hotelzimmer. Wenn du willst, dann mach halt Netflix an. Die Streamingdienste sind aus der Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. 10 Millionen Neukunden hat alleine Netflix im zweiten Quartal vermeldet. Und bei solchen Zahlen könnte manch ein Kinobetreiber nervös werden. Ich gehe ins Frankfurter Traditions-Arthouse-Kino Cinema mitten in der Innenstadt und merke gleich, ich war schon ziemlich lang nicht mehr da. Das Foyer und die Kinosäle sind komplett neu. Es riecht aber zum Glück noch immer nach Popcorn, also nach Kinofilm. Zusammen mit Geschäftsführer Christopher Bausch setze ich mich in einen der leeren Säle. Es ist kurz vor 12 und die erste Vorstellung fängt erst in einer Stunde an. Ich war länger nicht mehr hier, muss ich gestehen, aber es sieht wirklich toll aus, ganz anders aus als früher. Der Eingangsbereich, so Lounge-Style würde ich sagen, alles. Da stehen auch Bücherschränke, Bilder mit Filmszenen. Wird das wichtiger?
Das wird wichtiger, ich glaube, aber es war auch immer schon wichtig. Also ich glaube, die Zeiten, in denen Gäste ins Kino gekommen sind, einfach nur, weil jetzt der Film läuft, die gibt es bestimmt bei großen Blockbustern oder so dann auch, dass man den Film halt auf der großen Leinwand sehen muss. Aber wie überall auch so im privaten Bereich, man geht ja auch gerne da essen, wo es nett ist, und das gehört zum Kino halt auch dazu. Also man sitzt ja dann 2 Stunden in einem Kinosaal. Natürlich sollen die Sitze da bequem sein, da möchte ich auch meine Tasse Kaffee oder den Rotwein vor mir abstellen können. Und es soll ein schönes Ambiente sein. Also es geht ja auch um das Vor und Nach dem Film. Und da sind die Kinos, glaube ich, gut beraten, da einfach auch zu gucken, was wollen die Gäste gern.
Es gab während des Shutdowns natürlich auch einen großen Erfolg von den Streaming-Anbietern. Ist das eine Sorge, die Sie oder andere Kinobetreiber umtreibt?
Ach, ich mache mir da in der Summe wenig Sorgen. Also das Kino ist ja immer wieder gerne auch mal tot gesagt. Das Kino hat so viel überstanden und also Netflix ist wahrhaftlich jetzt nicht in der Lage, das Kino zu verdrängen. Ich wünsche mir ein deutliches, größeres Miteinander. Also weil die Erfahrung zeigt und auch Studien zeigen, dass die Heavy-Netflix-User tatsächlich auch die häufigsten Kinogänger sind. Das spricht also eigentlich nur dafür, dass wir da sehr Film- oder Genre-interessierte Menschen haben. Und dieser Kampf, dass es quasi eine Ballung der Filme nur bei Netflix geben soll, ist ja wirklich motiviert durch den Konzern Netflix, der das gerne so hätte. Der Austausch wäre toll. Wäre es nicht prima, wir könnten im Kino eine Retrospektive zu einem Filmemacher zeigen und Netflix hat dazu dann noch 10 weitere Filme im Petto, die ich mir privat zu Hause anschauen könnte. Das wäre so die Hoffnung, wo ich hin möchte. Also das Kino ist immer wichtig. Das Kino ist auch immer wichtig als der Ort, an dem ein Film auch also quasi zu einer Realität wird, der später, um ihn zu streamen oder auf DVD gekauft zu werden, der adelt so ein Stück weit einfach auch einen Film. Das gibt es Ausnahmen, also in einem Horrorgenre oder so ist es vielleicht anders, aber die großen Filme, die im Kino erfolgreich waren, die sind dann auch die Filme, die später dann im Fernsehen oder auf DVD oder bei Netflix gekauft werden.
Sagt Christopher Bausch. Und er wirkt dabei tatsächlich so entspannt wie die Atmosphäre in seinem Kino. Dabei braut sich doch im fernen Hollywood großes Unheil zusammen, könnte man zumindest meinen, wenn man die Schlagzeilen liest. Von einem Krieg zwischen Kinos und Filmstudios ist da die Rede. Und schuld sind angeblich Netflix und Co. Was dahinter steckt, das will ich jetzt von meiner Kollegin Katharina Wilhelm in Los Angeles wissen. Aber vorher interessiert mich noch ganz persönlich die Frage, wo sind denn eigentlich die ganzen Blockbuster geblieben, die Hollywood schon vor Corona produziert hatte? Der neue Bond zum Beispiel. Hat das Coronavirus am Ende 007 erledigt oder wo sind die?
Ja, die sind sozusagen auf Halde. Und wir erleben wahrscheinlich seit, ich glaube, den 70er Jahren das erste Jahr ohne großen Kinosommer-Blockbuster, der sonst immer super wichtig ist für diese Branche. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Tenet, das ist der neue Film von Christopher Nolan. Und da ist wirklich, hat Hollywood gesagt, das wird der große Film in diesem Sommer, auf den gucken wir jetzt. Und der war so teuer, dass dieser Film etwa 80% aller Kinos weltweit bräuchte, um diese Kosten wieder reinzuholen. So, und jetzt kann man sich vorstellen, 80% haben auf gar keinen Fall auf der Welt. Und vielleicht erleben wir wirklich ein Jahr, in dem wir keine große Filmpremiere weltweit erleben.
Einige Studios haben auch einen anderen Weg gegangen jetzt in der Krise und haben die Filme dann gleich digital rausgebracht, als Digitalpremieren bei den Streamingdiensten. Lohnt sich das eigentlich? Also sind die Leute dazu bereit, ich weiß gar nicht, was es dann kostet, $20 Leihgebühr für einen Film zu zahlen, weil der halt neu ist?
Offenbar hat das ganz gut geklappt. Es gab einen Film, Trolls World Tour, das ist ein Kinder-Familienfilm, der wurde hier über Ostern als Video on Demand rausgebracht. Und das funktionierte wohl richtig gut. Hintergrund wahrscheinlich auch, es war der Corona-Lockdown hat gerade begonnen, man war zu Hause, dann war auch noch das lange Osterwochenende und offenbar hatte der richtig, richtig gute Abrufzahlen. Und auch andere Streaming-Dienste sind so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen. Ich sehe zum Beispiel auch Disney Plus, der ist ja neu gestartet in Deutschland in diesem Jahr. Die haben dann direkt Lockangebote rausgebracht, haben gesagt, die Eiskönigin 2 zum Beispiel wird rausgebracht oder auch der neue Star Wars Film. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Publikum aufmerksam wurde und sich dort eingekauft hat mit einem Abonnement. Also die Streaming-Dienste versuchen natürlich, da auch einfach jetzt Kasse zu machen mit Corona, weil klar, man sitzt eben zu Hause und man möchte oder beziehungsweise das Publikum ist einfach hungrig nach neuen Inhalten.
Ja.
Also es scheint besser zu funktionieren, als man gedacht hat und das ist natürlich auch ein großes Thema hier in Hollywood.
Wollte ich gerade sagen, gut für die Streamingdienste, schlecht für die Kinos. Also die haben jetzt zu und müssen noch mit ansehen, wie die Streamingdienste jetzt sogar teilweise neue Filme rausbringen, weil die Studios das so wollen, weil die auch ihre neuen Filme auf den Markt bringen wollen. Wie reagieren die Kinos?
Also die Angst bei den Kinobetreibern heißt natürlich, wenn dies ganz erfolgreich läuft, dann könnten mehr Studios diesem Beispiel folgen, also Filme parallel zum Kinostart zum Online-Verleih anbieten, was natürlich noch zu mehr Verlusten bei den Ticketverkäufen führen würde. Normalerweise ist es so gewesen, es galt immer, dass Kinos 6 bis 4 Monate diesen Film exklusiv zeigen konnten und erst dann ging das in den Streaming- oder Video-on-Demand-Markt. Aber man hat hier tatsächlich die Spielregeln verändert. Das war schon eine Entwicklung, die vor Corona stattgefunden hat. Die hat sich jetzt aber ein bisschen beschleunigt. Und es gab ja sogar einen ganz großen Streit und zwar zwischen eben dieser weltgrößten Kinokette AMC und Universal, die eben diesen Film Trolls World Tour rausgebracht haben. Und AMC hat so reagiert, dass sie gesagt haben, wir zeigen einfach keine Filme mehr von Universal weltweit, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und da gab es eben diesen Clinch. Der hat sich dann jetzt erstmal erledigt, weil AMC grundsätzlich geschlossen hat wegen Corona. Aber ich bin gespannt, wenn diese Entwicklung weitergeht, ob es weiterhin zu so einem Zwist kommen wird zwischen eben so einem großen Kino und auch Weltmarktführer im Bereich Kino und eben einem großen Studio wie Universal.
Ist ja schon eine irre Situation. Also da sagt eine Kinokette, wir boykottieren eure Filme, jetzt in dem Fall die von Universal, aber dabei sind die ja gegenseitig von abhängig. Die einen produzieren die Kinos, die Filme, die anderen zeigen die. Scheint mir so ein richtiger kleiner Machtkampf zu werden. Was glaubst du, wer sitzt da letztlich am längeren Hebel?
Also ich fürchte schon die Studios, denn die Kinobetreiber haben natürlich das Pech, dass sie wahnsinnig abhängig davon sind, von diesen Produkten der Studios. Sie brauchen den neuen Input und deswegen ist so eine Machtprobe aus meiner Sicht kaum auszuhalten. Und wie gesagt, man sieht ja auch schon, dass dieser Trend länger Einzug hält. Die Bedeutung des Heimkinos wird größer. Das liegt an der Angebotsvielfalt der verschiedenen Streamingdienste, die es gibt. Es sind ja immer noch mehr hinzugekommen. Es liegt auch daran, dass die technische Ausstattung der Heimkinos besser und auch erschwinglicher geworden ist. Ich glaube auch, es ist eine Entwicklung, die in so eine Richtung gehen wird und die kommt den Kinos nicht unbedingt zugute.
Und das klingt ja schon bedrohlich für die Kinos. Am Ende sind es keine fiesen Aliens, die ihnen den Garaus machen, sondern kleine bunte Trolle mit Finger in Steckdosenfrisuren.
We have to unite all the trolls and if we don't stop her, who will?
We're gonna need a battle plan and weapons.
Aber in den USA ist oft ja auch alles ein bisschen größer als bei uns. Vielleicht ja auch der Zoff zwischen Studios und Kinos. Wenn man etwas über die deutsche Filmlandschaft erfahren will, ist die UFA immer ein ziemlich guter Ansprechpartner. Hier in Berlin wird so ziemlich alles gedreht. Daily Soaps, Vorabendserien, Netflix-Filme und natürlich seit Jahrzehnten großes Kino. Ich rufe bei Sebastian Werninger an. Er ist Geschäftsführer der UFA Fiction und UFA Distribution. Also genau der Mann für meine Fragen. Er hat Kinoblockbuster wie der Medicus produziert und kürzlich den ersten deutschen Netflix-Spielfilm Betonrausch. Und wie es aussieht, war das garantiert nicht sein letzter Streamingfilm.
Klarerweise sind die Plattformen wie Netflix und Amazon Profiteure der Krise, weil sich natürlich in diesen Zeiten viele überlegen, bringe ich einen Film überhaupt ins Kino, macht die Auswertung überhaupt Sinn oder ist es in dem Fall nicht besser, direkt auf eine Plattform zu gehen. Die Leute sind zu Hause und können so wahrscheinlich in viel größerer Anzahl Filme konsumieren und das sind die Fragen der Zeit. Also wir haben auch zwei Filme, die dieses Jahr eigentlich Kino-Release haben sollten, wo vollkommen unklar ist, wann wir die ins Kino bringen.
Sie haben die Diskussion gerade angesprochen. In den USA wird ja schon geführt zwischen zum Beispiel Universal und der Kinokette AMC. Die weigert sich jetzt Universal-Filme oder hat angekündigt, keine mehr zu spielen, weil Universal wiederum gesagt hat, ach Gott, Streaming-Releases laufen auch gut, vielleicht brauchen wir da gar nicht mehr die Kinos. Also das spitzt sich so ein bisschen zu. Gibt es die Diskussion bei uns hier auch schon oder wird die nicht so heftig geführt?
Ja, doch, die wird natürlich schon auch geführt, weil sich natürlich jeder jetzt auch gerade in der Phase der Entwicklung und im Packaging der Produktion klarerweise überlegt, plane ich jetzt überhaupt einen Kinofilm oder nicht und wann gibt es überhaupt wieder die Möglichkeit, einen richtigen Release zu planen, wo man sagt, man kann volle Kinoseele bekommen. Das steht ja alles momentan in den Sternen, von daher sind natürlich die Gedankengänge schon da zu überlegen, geht man vielleicht doch auf einen Straight-to-S-Wort-Deal oder versucht man es doch fürs Kino zu produzieren in der Hoffnung, dass wir in 24 Monaten wieder in der absoluten Normalität angekommen sind, was ja keiner weiß.
Das eine ist die wirtschaftliche Seite. Sie reden bestimmt täglich auch mit den Kreativen hinter der Kamera, mit Regisseuren. Wie sieht es da aus, wenn Sie mit denen in Verhandlungen kommen? Ach, deinen Film wollen wir den nicht einfach gleich auf Netflix oder Amazon zeigen? Gibt es da noch diese Berührungsängste oder den Drang ins Kino wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren? Oder sagen junge Regisseure heute, ach, wenn schon Scorsese für Netflix dreht, warum eigentlich nicht auch ich?
Für die jungen Filmemacher ist es sicherlich so, dass die deutlich offener sind, als, sage ich mal, das noch vor 10 Jahren war, wo Kino letztendlich die Champions League war und dass das ein und alles war, dass man in erster Linie für die große Leinwand produziert hat, ist der Reiz heutzutage für Netflix, Amazon Filme herzustellen, die dann auch weltweit eine andere Vermarktung erfahren, als es jetzt vielleicht ein in Deutschland verliehener Kinofilm ist, der dann im Weltvertrieb einzeln verkauft wird, das ist schon reizvoll. Also da muss man ehrlich sein, dass die Zeit da eine andere geworden ist, aber ich glaube, dass der Markt für große Kinofilme immer noch da ist.
Ja, es heißt ja immer in allen möglichen Zusammenhängen, die Zeit nach Corona wird eine andere sein als vor Corona. Glauben Sie, das trifft auch für die Filmbranche zu? Und wenn ja, wo glauben Sie, wird man es merken?
Ja, also das wird ganz sicher so sein und es werden nicht wieder alle Kinos aufmachen, die wir vor der Krise im Betrieb hatten. Ich glaube, so ehrlich muss man sein und ich glaube, dass auch die Anzahl der Filme, die ins Kino kommen werden, geringer werden und die Tendenz in Richtung VOD sich schon verstärken wird. Also da hat diese Krise was beschleunigt, was wahrscheinlich sowieso gekommen wäre, aber das ist eine Tendenz, die wird sich weiter verstärken. Und die wird auch nicht mehr komplett zurückgedreht werden.
Sagt Sebastian Werninger. Und S-Wort bzw. VOD ist schlicht die Abkürzung für Video on Demand, also Streaming. Tatsächlich wollen ja auch Netflix, Amazon und Co. weg vom Image der reinen Serienanbieter. In den USA produzieren beide schon Kinofilme mit Topstars, nur fürs Online-Geschäft. Und auch in Deutschland geht's jetzt langsam los. Sebastian Werningers Betonrausch war, wie erwähnt, der erste deutsche Netflix-Spielfilm und das Gegenstück bei Amazon heißt Schweinsteiger Memories. Die erste von Amazon in Deutschland produzierte Doku. Über Bastian Schweinsteiger, Regie Till Schweiger. Der Film hätte locker auch im Kino erfolgreich laufen können, momentan kann man ihn aber nur auf Amazon sehen. Und das wollen ziemlich viele Kunden, sagt mir im Gespräch Amazon-Sprecher Michael Ostermeier. Genaue Zahlen nennt sein Unternehmen nicht, selbst Regisseure wissen nicht, wie oft ihr Film angeklickt wird.
Das ist richtig, das hat damit zu tun, dass unser ganzes Geschäftsmodell nicht wirklich auf Quoten ausgelegt ist, sondern es geht darum, dass wir unsere Kunden Monat für Monat davon überzeugen, dass sie Prime-Kunden bleiben oder dass sie neue Prime-Kunden werden. Und wir messen da nicht ausschließlich an Einschaltquote, das ist so die Messart, die man kennt, sondern wir messen dann durchaus es auch unseren Erfolg an, wie viele neue Kunden haben wir angesprochen, wie viele Kunden haben einen Film oder eine Serie ganz bis zum Ende durchgeguckt, wie fällt das Feedback in Form von Sternebewertungen aus. Das alles fließt ein, deshalb fokussieren wir uns nicht auf diese eine Größe.
Wenn ich an Amazon Prime Video denke, dann denke ich erst mal zunächst an Serien, Fleabag, Pastewka, Transparent und was ich da in der Vergangenheit noch alles gesehen habe. Aber in erster Linie nicht an Filme. Bei Netflix habe ich so das Gefühl, die versuchen jetzt mit Eigenproduktionen wie The Irishman oder Marriage Story, also so hochqualitative Filme, auch als Movie-Channel wahrgenommen zu werden. Wie sieht das bei Amazon aus? Wollen Sie auch in so eine Richtung gehen oder gehen Sie schon in so eine Richtung?
Wir gehen schon in so eine Richtung. Es gibt Amazon Original Filme aus den USA momentan. Es gibt noch keine Eigenproduktionen wirklich aus Deutschland. Da war Schweinsteiger Memories das erste. Wird es sicherlich in Zukunft auch geben. Wir sind da allerdings noch ganz am Anfang, was Deutschland angeht. Aber wir haben ein ganz großes Portfolio schon an Filmen und tatsächlich war Amazon Prime Video der erste Streamingdienst, der einen Oscar gewonnen hat für einen Film. Manchester by the Sea hieß der, der dann auch exklusiv bei uns in Deutschland lief.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Bester Hauptdarsteller für den Bruder von Ben Affleck, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Casey Affleck, genau. Wie gut laufen Filme im Vergleich zu Serien? Kann man das sagen? Gucken die Leute noch hauptsächlich Serien bei Amazon oder laufen Filme da auch ganz gut? Oder gleich noch eine Frage hinten dran. Jetzt in Corona-Zeiten, wo die Kinos ja zu waren und man da keine Filme sehen konnte, haben Sie gemerkt, dass die Leute da auch mehr Spielfilme geguckt haben bei Ihnen?
Tatsächlich hat sich das Nutzungsverhalten gar nicht so sehr geändert und das Nutzungsverhalten hat Filme schon immer ganz weit oben gesehen neben Serien. Die Aufmerksamkeit in letzter Zeit ist sehr stark auf die hochgradig, hochqualitativ produzierten Serien gewechselt, aber nichtsdestotrotz sind Filme frisch aus dem Kino, je frischer, je schneller sie bei uns sind, sehr, sehr nachgefragt nach wie vor. Was wir gemerkt haben, ist dadurch, dass viele Filme in den Kinos nicht starten konnten, aufgrund der Beschränkungen seit der Lockdown quasi eingeschlagen hat, dass viele Verleiher auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden euch diese Filme dann jetzt gleich geben, wir würden die gerne bei euch zum Kauf anbieten. Wir haben ja bei Prime Video die Möglichkeit, dass man nicht nur in der Flat quasi in seinem Abonnement Filme angucken kann, sondern dass man darüber hinaus auch Filme zusätzlich kaufen kann. Und da haben wir viele Kinofilme gehabt, die quasi zu einem Kinopreis bei uns abrufbar waren. Und auch das wurde sehr rege angenommen.
Ja, genau deswegen gibt es in den USA gerade auch Zoff zwischen manchen Studios und Kinoketten, weil eben Filme jetzt in der Zeit exklusiv im Streaming gestartet sind. Und das, was man so liest, teilweise auch gar nicht mal so schlecht. Was glauben Sie, sind die Sorgen, die die Kinos da umtreibt, berechtigt?
Ja, wir glauben sehr stark daran, dass alles seine Berechtigung nebeneinander hat und dass es funktioniert nebeneinander. Natürlich haben sie immer einen Wechsel und am Ende ist es der Zuschauer, der mit den Füßen abstimmt, wie er seine Zeit einteilt. Streaming ist sicherlich eine sehr komfortable Möglichkeit, von zu Hause aus hochgradig toll gedrehte Filme zu genießen. Und ich glaube, das wird weiter wachsen. Wir sehen die Zahlen, wir wachsen kontinuierlich. Sicher werden Kinobetreiber sich da fragen müssen, wie antworten wir darauf. Wir sehen da auch großartige Kooperationen, die wir teilweise mit Kinos haben. Wir sehen Kinos, die gerne zum Beispiel jetzt Serienabende auch öffnen, weil sie sehen, dass das angenommen wird vom Publikum. Ich denke, es ist eine Zuschauerentwicklung und auf Zuschauerentwicklungen sollte man immer hören.
Sagt Michael Ostermeier. Wobei die Marktmacht der Kinos auch nicht zu unterschätzen ist. Ohne sie werden große Blockbuster auf absehbare Zeit ihr Geld nicht wieder reinholen. Tenet zum Beispiel, der neue Film von Christopher Nolan, hat rund 200 Millionen Dollar gekostet. Etwa das gleiche kommt für Marketing noch obendrauf. Weil die Studios etwa die Hälfte der Ticketpreise bekommen, müsste Tenet in den Kinos weltweit also 800 Millionen einspielen. Und das ist durchaus realistisch. Im Streaming behalten die Studios zwar 80% der Einnahmen, Tenet müsste also in Anführungszeichen nur 500 Millionen einspielen, aber davon ist man trotz der Wachstumsraten noch ziemlich weit weg. Auch deshalb glauben die großen Kinoketten noch an ihr Geschäft. Wobei es schon schmerzt, dass zum Beispiel der Kinostart von Tenet vom Studio Warner gerade mal wieder verschoben wurde, sagt mir der Geschäftsführer der Cinemax-Kette, Frank Thomsen.
Natürlich hätten wir gerne den Nolan Mitte Juli gezeigt, aber wir müssen bei diesen internationalen Blockbustern auch ein Auge auf den US-Markt haben, der sich noch nicht wie Europa erholt hat. Da hängen wir eben mit dran an diesem Tropf und insofern warten wir gespannt, wann dieser neue Nolan-Film auf die Leinwand kommt. Es ist jetzt ja avisiert, dass das auch noch im August passiert, auch wenn er mal wieder ein paar Wochen verschoben wurde. Und wir haben uns bemüht, ein sehr umfassendes, sehr umfangreiches Programm aus Filmen, die vor der Pandemie gelaufen sind und aus Klassikfilmen der Vergangenheit zusammenzustellen, dass unsere Gäste ein toller Kinotag erwartet.
Ja, ich habe mal ein bisschen in den Foren gelesen von Filmfans, auch Artikel gelesen, und da fordern tatsächlich nicht wenige Leute, jetzt zum Beispiel bei dem Christopher Nolan-Film, aber es gibt ja auch andere Beispiele, James Bond, dass die Studios, die doch einfach jetzt veröffentlichen sollen, wenn nicht in den Kinos, dann eben online auf den Streaming-Diensten. Inwiefern beunruhigt Sie die Diskussion, die da gerade läuft?
Also die beunruhigt mich in der Form nicht, weil wir eine klare strategische Positionierung zu Streaming und zu Zeitfenstern haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Schauspieler und auch jeder Filmproduzent für die große Leinwand produziert und dass das immer das Ziel auch in der Zukunft sein wird. Wir haben ein Auge auf Netflix und Amazon. Wir differenzieren aber ganz klar, dass diese Geschäftsmodelle das Home Entertainment besetzen und wir das Out-of-Home-Entertainment besetzen. Und was beide Geschäftsmodelle gemeinsam haben, ist, dass sie filmaffines Publikum ansprechen. Und was die wenigsten wissen, ist, dass diese Geschäftsmodelle sich befruchten. Das heißt, wenn ich Ihnen mal kurz sagen darf, eben die 25,7 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr im Kino waren, davon ist ein Großteil auch im Vorjahr ins Kino gekommen, aber 200.000 Gäste haben wir gewonnen von Streamingdiensten. Das Interessante ist auch, dass ein normaler Kinogast im Jahr 2019 gut 4,4 Mal gekommen ist, ein Video-on-Demand-Gast über 5 Mal. Das heißt, die kommen auch noch häufiger. Insofern sind alle Abonnements, die jetzt bei Netflix und Amazon in dieser Pandemie verkauft wurden, was ja jeder nachvollziehen kann, weil alles andere zu war, die werden auch weiterhin, wie in der Vergangenheit, auch in die Kinos kommen.
Ja. Trotzdem ist es nicht den Leuten immer schwerer zu vermitteln, warum sie auf Filme, die jetzt fertig produziert irgendwo rumliegen, warum sie auf die warten sollen. Das ist ja noch im Prinzip ein Geschäftsmodell aus dem 20. Jahrhundert. Leute sind heute gewöhnt, wenn ein Film fertig ist, wenn ein Musikalbum fertig ist, wenn ein Videospiel fertig ist, dann gehe ich online und habe das sofort. Bei den Kinofilmen muss man jetzt teilweise Monate drauf warten. Was tun Sie, um dieses Geschäftsmodell, dieses traditionelle Geschäftsmodell den Leuten noch schmackhaft zu machen?
Ja, ich würde mal sagen, dass es, Sie sagten eben traditionell, so traditionell ist es am Ende gar nicht. Was ich immer gerne mal als Vergleich heranziehe, ist ein Westfalenstadion mit 80.000 Borussen, jeden zweiten Samstag ausverkauft. Die werden ja jetzt auch nicht nur bei anderen Video-on-Demand- oder hier Sky-Anbietern ihre Fußballspiele gucken. Das gemeinsame Erlebnis, die große Leinwand, der Sound, das Popcorn gehört ebenso dazu, das wird es immer geben, und wir als Unternehmensgruppe glauben sowas von felsenfest und nachhaltig an das Kinoprodukt. Wir pitchen gar nicht so sehr gegen die Streamingdienste, wir pitchen um die Zeit von jungen Menschen, von älteren Menschen, die sie gegebenenfalls im Restaurant verbringen, die sie in anderen Freizeitaktivitäten verbringen oder die sie im Kino verbringen. Und ich hatte eben die Reichweiten geschildert, da ist noch enormes Potenzial, um Menschen auch für Kino zu gewinnen. Und wir haben in den letzten 2,5 Jahren über 10 Millionen Euro in unsere Kinos investiert. Es waren 6 Standorte an der Zahl. Wir bauen derzeit unser Theater in Harburg um, werden es komplett mit Luxussesseln ausstatten, die voll zurücklehnbar sind per Knopfdruck, dass das Kinoerlebnis noch mit maximalem Komfort kombiniert wird, dass auch das Filmerlebnis sich komplett von einem Home Entertainment differenziert.
Und da klingt dann Frank Thomsen, der Geschäftsführer von Cinemax mit 30 Multiplexen, interessanterweise wie Christopher Bausch mit seinem Arthouse-Kino in Frankfurt. Auch er hat ja vor kurzem in sein Kino investiert, es sieht toll aus, und Sorgen, dass hier bald keine Filme mehr laufen, hat er nicht.
Wir haben eine Schwemme auch von Filmen, aus der wir eben auswählen müssen, und es ist bestimmt nicht jeder Film da, der unbedingt im Kino laufen muss. Ja? Man könnte ja im Umkehrschluss sagen, selbst wenn es ein Film ist, der für einen Streaming-Anbieter gemacht ist, wenn ich persönlich glaube, ich möchte den gern meinen Gästen zeigen, dann sollte es natürlich die Möglichkeit geben, dass ich den in den Einzelvorstellungen einfach mache, um eine Gesprächsrunde im Anschluss zu haben oder wenn die Schauspieler da sind oder sowas. Also es wird da eine größere Durchmischung, glaube ich, geben, als es das bisher gibt, und jeder wird für sich so die Nische finden. Aber ich glaube felsenfest daran, dass die großen Filme, die auf die Leinwand müssen, die Filmemacher, die eben auch Filme für die große Leinwand machen, also ein Christopher Nolan oder jetzt ein James Bond, da kann ich das noch so tolle Heimkino haben. In James Bond will man dann auf der ganz großen Leinwand und mit ganz vielen anderen Leuten und natürlich auch quasi eigentlich um 0:07 Uhr am Starttag sehen.
Schönes Schlusswort für die Sendung. Tja, und HR Info Wirtschaft will man natürlich auch immer gleich am Samstag um 6.35 Uhr hören oder um 11.05 Uhr und um 16.05 Uhr. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, gibt es die Sendung ja auch als Podcast bei allen gängigen Anbietern.